Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Mit der anstehenden Landtagswahl im September erwartet Sachsen-Anhalt in den kommenden Monaten nicht nur eine neue Landesregierung, es neigt sich auch eine Wahlperiode dem Ende. Seit 2021 haben die Abgeordneten im Parlament in Magdeburg diskutiert, verhandelt, gestritten und ich finde, man muss es sagen, auch gepöbelt. 9.394 Reden, 1.620 Tagesordnungspunkte, 113 Rednerinnen und Redner, 52 Sitzungen. Was waren da eigentlich die Debattenschwerpunkte? Wer hat wozu was gesagt? Und vor allem, was können wir heute daraus lernen? Darum soll es in dieser Folge von 2,1 Millionen gehen. Und damit ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Mein Name ist Max Hunger, Host dieser Folge und Reporter bei der MZ in Halle. Wir nehmen auf am 17. August, ungefähr gegen 11 Uhr vormittags. Ich habe es gerade gesagt, knapp 10.000 Reden wurden im Landtag gehalten. Das ist eine Menge Holz. Es ist schwer, da einen Überblick zu behalten, denke ich. Aber zu mir ins Podcaststudio in Halle ist heute jemand zugeschaltet, der sich genau das zur Aufgabe gemacht hat und auch das Geschehen im Landtag transparent zu machen für alle. Dafür hat er technische Finesse aufgewandt und ich denke auch jede Menge persönliche Motivation und Zeit. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Stefan Weißwange. Hallo Stefan.
Hallo Max, schön, dass ich hier sein kann.
Dein jüngstes Projekt heißt redefreiheit-sachsen-anhalt.de. Ich habe mir das auch schon angeguckt, das ist eine Webseite logischerweise und ich würde es als eine Art Datenbank für Landtagsreden beschreiben. Du hast also die ungefähr 10.000 Reden unter anderem digitalisiert und vor allem durchsuchbar gemacht für jedermann. Ich bin mir sicher, das hat dich auch eine Menge Zeit gekostet. Das ist ja auch nicht dein Hauptberuf oder überhaupt nicht dein Beruf. Warum hast du dir das angetan?
Ich finde es total wichtig, dass man einen einfachen Zugang zu Politik bekommt und einen einfachen Zugang zu Parlamenten. Denn letztlich passiert ja genau dort die Entscheidung, die unser aller Leben beeinflusst. Und deswegen bin ich ein großer Fan von parlamentarischer Transparenz. Und wenn mich dann so Sachen nerven, wenn ich bestimmte Dinge beispielsweise nicht finde in irgendeiner Recherche, wenn ich wissen will, welche Partei, welcher Politiker, welche Politikerin hat sich wie zu einem Thema positioniert, was mich persönlich tangiert, dann will ich da irgendwas dran ändern. Und weil ich das so ein bisschen gelernt habe, kann ich ein bisschen programmieren und danke übrigens für das Kompliment mit der technischen Finesse und habe dann halt selber angefangen, mir die Reden zu holen und dort Dinge mit anzustellen und dachte mir dann, eigentlich könnte ich daraus auch ein kleines Projekt machen und das jedem zur Verfügung stellen und dann ist daraus eben dieses redefreiheit-sachsen-anhalt.de entstanden, wo man die Reden einfach durchsuchen kann und das ist genau der Zugang, den ich erwarte. Nämlich, ich gebe ein Thema ein und finde alles zu dem Thema und kann mich so sozusagen der politischen Seite der Dinge nähern, die mich interessieren.
Wie das funktioniert, da sprechen wir gern gleich nochmal drüber. Vielleicht mal so für uns und alle Hörerinnen und Hörer da draußen zum Hintergrund. Du hast gesagt, du hast das gelernt. Vielleicht ganz kurz, wer bist du, wie alt bist du ungefähr, wo kommst du her, was machst du beruflich und was machst du noch für Projekte, außer dieses, über das wir jetzt sprechen wollen?
Ja, ich bin Hallenser, gebürtiger Hallenser, lebe auch noch hier. Ich bin auch totaler Lokalpatriot und habe vor vielen, vielen Jahren Softwareentwicklung gelernt, habe dann irgendwann die Seiten gewechselt und bin in die Projektleitung gegangen, bin aber immer noch in den ganzen IT-Komplex unterwegs, beschäftige mich hauptberuflich mit Verwaltungsdigitalisierung. Ich bin nicht alleine schuld daran, dass es nicht wirklich vorwärts geht. Das nur zur Ehrenrettung. Genau, ich bin jetzt fast an der 50er-Marke und ich habe halt schon immer so kleine Projekte gemacht. Ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren mit Halle wählt angefangen. Da haben wir, als das noch keiner machte, so Wahlprogramme ausgewertet. Wir haben das dann zur Landtagswahl 2016 auf Sachsen-Anhalt ausgeweitet. Da hat man dann auf einmal Sachsen-Anhalt wählt. Dann kamen MZ, Volksstimme, MDR, die das natürlich viel, viel professioneller und viel besser gemacht haben als wir. Dann haben wir es halt sein lassen. Ich habe dann eine ganze Weile das Lobbyregister gemacht. Auch so eine Sache, wo ich einfach nur ein bisschen genervt war, weil ich Informationen nicht gefunden habe, von denen ich wusste, dass die da sind.
Vielleicht ganz kurz. Also ich kenne das Lobbyregister als ein Register, wo ich nachschauen kann, welche Lobbyorganisationen im Landtag von Magdeburg aktiv sind und auch was die für ein Verhältnis zu den Abgeordneten haben. Ist das richtig ungefähr?
Das ist ganz, ganz genau richtig. Ja. Das Problem für mich war, dass dieses Lobbyregister vom Landtag als PDF-Datei zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, man kann da zum Beispiel keine Verbindungen sehen. Man sieht halt nicht, wenn eine Person beispielsweise in mehreren Interessensvereinigungen oder Lobbyverbänden unterwegs ist. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt, das zu tun. Das Lobbyregister ist leider inzwischen offline, weil die Dateigröße so teuer wurde, dass ich mir irgendwann gesagt habe, das kann ich als Privatperson mir nicht mehr so leisten. Das alleine zu betreiben und zu pflegen, das kostet ja halt auch Aufwand und man hat ja auch so einen gewissen Qualitätsanspruch an sich selber.
Ist dieses Engagement, auch Redefreiheit Sachsen-Anhalt, ein ehrenamtliches Projekt, einfach weil du als engagierter Bürger da ein demokratisches Interesse daran hast, ne?
Nicht nur ein demokratisches Interesse, sondern eben auch so eine Motivation, dass ich mir sage, das ist das, was ich kann. Ich kann Daten nehmen und die so darstellen, dass man damit arbeiten kann. Und wenn ich das sozusagen nutzen kann, um irgendwelche Dinge transparenter zu machen, dann bringt das mir einen Vorteil, weil ich kann dann die Informationen holen, die ich brauche, und vielleicht bringt das anderen auch einen Vorteil, weil sie dann auch mit den Daten anders arbeiten können.
Ja, ich habe es gestern mal ausprobiert und ich finde es ziemlich zugänglich. Also wir verlinken das auch gerne in den Shownotes, redefreiheit-sachsen-anhalt.de. Für alle, die es jetzt nicht gleich aufrufen, man hat einfach eine Suchmaske, bisschen wie bei Google. Da habe ich ein Feld, da kann ich ein Stichwort eingeben zum Beispiel und dann wird mir angezeigt, nicht nur welche Person in welcher Landtagsrede dazu mal was oder dieses Wort benutzt hat, sondern ich kann zum Beispiel auch sehen, welche Parteien wie oft darüber gesprochen haben. Und ich fand das ganz spannend und natürlich auch insgesamt, wie häufig dieses Wort vorgekommen ist. Ich habe das mal mit zwei Begriffen durchexerziert. Einmal mit dem Begriff Migration. Wir haben mal eine Umfrage gemacht zusammen mit dem MDR und der Volksstimme, also MZ Volksstimme MDR. Und da hatten Bürger in Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl das als wichtigstes Thema nominiert. Und ich habe 2041 Treffer in der noch aktuellen Legislaturperiode gefunden. Und dann habe ich das mit dem Wort Demografie gemacht. Und ich persönlich finde, dass das eigentlich für das Bundesland Sachsen-Anhalt das wichtigere Thema ist. Da gab es aber nur 63 Treffer. Ich lese da jetzt raus, dass es da schon einen Debattenschwerpunkt gab, die Abgeordneten haben sich deutlich mehr mit dem Thema Migration als mit Demografie beschäftigt. Was für Schlussfolgerungen ziehst du aus solchen Daten und was ist dir vielleicht auch aufgefallen bei der Beschäftigung damit?
Also ich will voranstellen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist natürlich eine rein quantitative Auswertung. Ich zähle also Worte. Und wenn Worte ganz oft vorkommen, haben die natürlich sozusagen im Portal, werden die entsprechend dargestellt. Das heißt nicht, dass die Konnotation, also ist das irgendwie positiv oder negativ innerhalb einer Rede bewertet. Das werte ich natürlich nicht aus. Und das ist mir relativ wichtig. Also vorsichtig bei der Interpretation der Zahlen, aber gleichzeitig, und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, wenn man eben so die Schlagworte der letzten Jahre mal durchgeht, wenn man so, ich sag mal, Klimakleber, Familie, Regenbogen, Fake, Faschismus, also so diese wirklich großen, großen Schlagworte mal durchgeht und dann auf einmal sieht, oh, da steht gar nicht die Partei dahinter, von der ich erwarte, dass die das immer sagt, sondern eine ganz andere. Und man so ein bisschen auch sieht, wer Themen setzt und wie Themen gesetzt werden, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend.
Hast du da ein Beispiel, wo dich vielleicht auch was überrascht hat?
Ich habe es tatsächlich mit dem Regenbogen mal probiert, weil das ja so ein Thema ist, was irgendwie...
Da geht es nicht um das Wetterphänomen, sondern um die Regenbogenflagge und,
genau, ganz
und das
genau.
Queere Leben in Sachsen-Anhalt, das ist ja ein Symbol dafür.
Richtig. Und man hat so das Gefühl, dass gerade von einer politischen Seite das als riesengroßes Problem immer dargestellt wird.
Du meinst die AfD?
Ich meine die AfD und genauso stellt sich es halt auch heraus. Also Regenbogen wird tatsächlich mit großem Abstand von der AfD immer wieder angesprochen und dort auch vom Herrn Dr. Tillschneider ganz voran. Also man erkennt, wie gesagt, quantitativ sehr gut, welche Schwerpunkte gesetzt werden und welche Dinge aus Sicht dieser Partei oder dieser Person aus irgendeinem Grunde besondere Wichtigkeit haben, während andere Parteien, die Grünen haben zum Beispiel kein Wort über Regenbogen verloren, wo dann irgendwelche Zuschreibungen auf einmal nicht mehr funktionieren. Das finde ich ganz spannend.
Ah, okay, du meinst, also vielleicht für alle, die es nicht wissen, Hans-Thomas Tillschneider ist AfD-Landtagsabgeordneter und Autor des Parteienprogramms zur Landtagswahl. Und eine sehr einflussreiche Figur, aber auch ja einer der Radikalen im Landesverband, das kann man auf jeden Fall sagen. Okay, also du siehst da so ein bisschen, die es problematisieren, benutzen das Wort viel häufiger als die vermeintlich damit den ganzen Tag hausieren gehen, um es mal zuzuspitzen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ja. Genau, die Zuschreibung ist ja, ich mach's jetzt mal ganz flach, ihr Grünen, ihr Linken redet ja immer über Gender und über Regenbogen und LGBTQI+. Und dabei ist es gar nicht so. Also wer darüber redet, lässt sich da quantitativ relativ gut absehen und es sind eben nicht die, denen es zugeschrieben wird.
Vielleicht kannst du kurz erklären, also diese Landtagsreden, wo hast du diese ganzen Daten her und wie ist das gedacht, wer soll das nutzen und wie wird es vielleicht auch bisher genutzt, diese Plattform?
Ja, das ist jetzt ein bisschen dünneres Eis. Und zwar, die Reden gibt es auf den Seiten des Landtages. Die werden dort zur Verfügung gestellt. Meine kühne Behauptung ist es, da wir die Abgeordneten bezahlen mit unseren Steuergeldern und die dort in unseren Namen argumentieren und im Plenum sprechen, sind diese Reden keine künstlerischen Werke, sondern Teil der Öffentlichkeit. Das sind Reden, die uns allen gehören. Und unter dieser Prämisse habe ich mir die von der Seite des Landtags abgerufen, die Reden. Habe dann einige Kategorisierungen vornehmen müssen, habe Parteien und RednerInnen zugeordnet, habe das sozusagen die blanke Rede genommen, mit ein paar Daten angereichert, die dann in die Datenbank gesteckt und eine Suchmaschine dazu geschaltet. Das ist tatsächlich auch Handwerk. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie das neueste, coole Startup entwickelt, sondern das ist tatsächlich Handwerk. Für jemanden, der sich mit IT auskennt, ist das eigentlich alles kein Problem.
Du hast aber nicht jede der 10.000 Reden angefasst und also händisch bearbeitet, sondern per Software.
Genau. Also das ist alles automatisiert gelaufen. Ich habe viele Stichproben gemacht. Ich habe tatsächlich auch in den letzten Monaten viele Reden gelesen. Ich habe dann auch auf der Seite so ein bisschen mit KI rumgespielt, um mal zu gucken, was kann KI und was kann KI nicht. Habe es aber explizit auch so gemacht, dass man es auch aktiv an- und ausschalten kann. Wer da also keine Lust drauf hat, braucht es auch gar nicht sehen, was die KI da mitmacht. Genau. Und dann habe ich eben nur darauf geachtet, dass man, wenn man nach Dingen sucht, nicht nur eben irgendwie filtern kann, was hat die eine Fraktion oder die andere Fraktion dazu gesagt, sondern eben noch so eine kleine statistische Auswertung. Und dadurch wird es irgendwie gerade spannend, dass man halt auch Themen im Zeitverlauf sieht. Beispielsweise Covid oder das Thema Klimawandel oder dieser Armeo-Skandal, diese Krankenhausthematiken, die ja gerade auch ins Herbst wieder aktiv waren. Also wenn man dann in die politischen Themen geht, die tatsächlich in unserem Bundesland relevant sind, sieht man dann auch auf einmal so einen kleinen Switch, welche Parteien tatsächlich konkret an Problemen und an Lösungen arbeiten. Und das ist sozusagen nochmal, wenn man von diesen Schlagworten mal ein bisschen weggeht, sondern wirklich zu relevanten Themen geht, dann wird es halt auch wieder spannend, weil dann kann man auch so ein bisschen Fachlichkeit sehen. Dann sieht man halt auch, dass bestimmte Parteien dann doch eher populistisch sind und bei diesen Themen weniger beizutragen haben. Und das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus will, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, informiert euch doch. Wenn jemand kein Wahlprogramm lesen will, was ich total gut nachvollziehen kann, dann guckt doch mal rein, worüber die Politiker und die Politikerinnen gesprochen haben. Also viele der PolitikerInnen im Landtag stehen ja auch wieder zur Wahl. Und da kann man ja mal gucken, was haben die denn in den letzten 5 Jahren gesagt im Landtag? Zu welchen Themen haben sie sich geäußert und so weiter?
Also explizit gedacht für jede Bürgerin, für jeden Bürger einfach reingucken, Thema, was mich interessiert, eingeben und mir mal angucken, ja, wie ist da so die Verteilung? Und ich kann ja auch, ich habe es ausprobiert, sehr einfach dann eine Rede anklicken und mir die auch durchlesen, wenn ich das möchte.
Genau.
Okay. Du hast das ja getan und du hast auch gerade gesagt, du hast einige Reden gelesen und ein bisschen dich zu ein paar Themen informiert. Was ist dir denn aufgefallen? Gab es Themen, die irgendwie besonders häufig oder auch erschreckend wenig besprochen wurden? Und sind dir Schwerpunkte bei Parteien aufgefallen oder auch blinde Flecken?
Was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass bestimmte Themen im Zeitverlauf relativ wenig angesprochen wurden. Also ein schönes Beispiel ist Dürre. Wir haben diesen Sommer, wir haben den letzten Sommer, wir wissen alle, dass die Grundwasserspiegel nicht da sind, wo sie sein müssten. Wir brauchen bloß in die Flüsse gucken, um zu sehen, dass wir gerade irgendein Problem haben. Und tatsächlich war Dürre so 2022 bis 2024 ein relativ großes Thema, gerade bei den Grünen, bei der Linken, bei der CDU. Und im letzten Jahr und in diesem Jahr war es kaum noch Thema. Klammer auf, natürlich muss man da mit einbeziehen, dass der Landtag natürlich im Juni, glaube ich, seine letzte Sitzung hatte. Das heißt, die haben natürlich jetzt nicht im Juli oder im August noch neue Reden dazu gehalten. Aber es ist stark erkennbar, dass gerade bei solchen Themen auf einmal ein ungewöhnlicher Verlauf da ist, wenn man die Zeitreihe betrachtet. Das fand ich ganz spannend.
Das heißt ja eigentlich, die politische Debatte ist manchmal nicht so nah an den ja offensichtlich akut realistischen Problemen, um die sie sich eigentlich bemühen müsste.
Ja, also ganz, ganz sicher ist es so. Natürlich, ich halte halt auch immer nichts davon, irgendwie so großes Politik-Bashing zu machen, so von wegen, die machen ja nichts und die arbeiten ja nichts, da halte ich gar nichts von. Die allermeisten PolitikerInnen arbeiten auch sehr hart und sehr schwer daran und die haben ja auch so eine Motivation, für ihr Thema zu arbeiten. Gleichwohl dauern die Prozesse natürlich relativ lang, wenn man irgendein Problem im Land identifiziert und dann sagt, okay, da müssen wir einen Gesetzesvorschlag machen oder eine Gesetzesänderung vorschlagen, dann muss man die innerhalb der Partei abstimmen, man muss die in den Landtag einbringen, dann wird einmal, zweimal drüber beraten. Also die Prozesse dauern natürlich auch ein bisschen, also ein kleiner Nachlauf ist da. Aber gleichzeitig, wie gesagt, gerade bei dem Thema Dürre sieht man es relativ gut. Das Problem ist ja nicht weg. Also es ist ja nicht weg dadurch, dass man 24 drüber gesprochen hat. Das Problem ist ja immer noch da und ich behaupte mal, also ich bin kein Klimawissenschaftler, ich behaupte mal, das wird noch größer und es wird uns nicht wieder loslassen. Deswegen hätte ich an diesem konkreten Beispiel halt auch gedacht, dass es irgendwie immer noch Thema wäre. Und so hat man einige Punkte, die nicht ganz mit dem übereinstimmen, was man so vom Gefühl her denkt, was gerade wichtig wäre.
Also da kann ich dein Gefühl stützen. Wir haben hier auch in der MZ schon häufig dazu recherchiert und die Wissenschaftler sagen, dass wir jetzt nicht jedes Jahr eine Dürre zu erwarten haben, aber dass die Wahrscheinlichkeit von Extremwettern und dazu zählen Dürren auch einfach in den nächsten Jahren steigen wird. Bin ich ganz bei dir. Ich war als Journalist auch schon häufiger mal im Landtag, habe auch aus dem Landtag berichtet, auch wenn wir das jetzt nicht mein Hauptberufsfeld ist. Wir haben da Landtagskorrespondenten wie meinen Kollegen Jan Schumann zum Beispiel, aber trotzdem kenne ich den und mir ist dabei auch immer neben dem, worüber sie sprechen, die Abgeordneten auch aufgefallen, wie sie sprechen. Und mein Eindruck ist, das ist was, was wir so in Zeitungen, aber auch Radio und Fernsehen nicht so abgebildet kriegen. Da ist begrenzter Platz und begrenzte Zeit für einen Bericht da. Und man liest oft ein geglättetes Zitat oder ein glattes Zitat, wo jemand einen markigen Satz sagt. Aber diese Zwischentöne und auch vor allem, wie rau es in dem Landtag manchmal zugeht, wie persönlich die sich angreifen. Ich hatte den Eindruck, das bekommen die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so mit. Ist dir das auch aufgefallen oder was ist so dein Eindruck vom Umgangston im Parlament?
Man sagt immer so schön, der Umgangston ist rauer geworden, aber das trifft es aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, der Umgangston ist teilweise niveauloser geworden und entspricht auch nicht ganz dem, was ich von einem Parlament erwarte. Also vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber ich gehe davon aus, dass jemand, der in einem Landesparlament spricht, das auch mit einer entsprechenden Ordnung, mit einem entsprechenden Respekt macht. Und letztlich ist das ja genau der Raum, in dem politische Debatten geführt werden sollten. Und eine Debatte funktioniert halt nur, wenn man respektvoll seine Argumente vorbringt. Und ich habe ja bei den Reden, das hast du ja vielleicht auch gesehen, habe ich ja recht so eine Spalte, wo ich so diese Zwischenrufe und so weiter auswerte. Und teilweise ist es wirklich niveaulos, wie dort miteinander umgegangen wird. Also wie man sich dort beschimpft, welche Zwischenrufe kommen.
Fällt dir ein Beispiel ein oder kannst du es ein bisschen konkreter sagen? Was lese ich da zum Beispiel?
Also ich mache es mal ein bisschen größer. Man kann ja zum Beispiel mal nach Ordnungsruf suchen. Also der Ordnungsruf ist ja ein Mittel der Leitung des Parlaments.
Genau, der die Sitzung leitet, kann einen Ordnungsruf verhängen. Das ist in der Regel ja ein Warnschuss, um zu sagen, bitte benehmen, sonst wird hier gleich einer vor die Tür gesetzt.
Genau, das ist die gelbe Karte aus dem Fußball. Genau. Und auch dort sieht man, dass gerade die AfD mit großem Abstand die allermeisten Ordnungsrufe kassiert hat. Man sieht auch im Zeitverlauf, dass das zugenommen hat, die Zahl der Ordnungsrufe. Und allein das ist ja schon ein Merkmal dafür. Und man braucht ja nur in Themen reinzuschauen, die von größerer politischer Brisanz sind. Da sind wir wieder bei Schlagworten. Beim Thema Klimawandel, beim Thema Faschismus, beim Thema Migration. Und da kommen halt Zwischenrufe gerade wieder von den Parlamentariern von rechts außen, wo ich mir denke, so führt man keine politische Debatte und so kann man halt auch nicht arbeiten und das ist das. Und jetzt komme ich, glaube ich, zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Da ist halt ein bisschen was verloren gegangen und das sieht man halt relativ gut bei den Reden. Also dieser Respekt voreinander, die gegenseitige Achtung, dieser Gedanke daran, ja, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber wir sind ja hier im Parlament, um einen Kompromiss zu finden, um das Land besser zu machen. Das ist ja die Grundidee eines Parlamentes und das ist halt irgendwie komplett verloren gegangen. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Jetzt hast du neben deinem eigentlichen Job dieses Projekt auf die Beine gestellt, was, so wie ich dich jetzt verstehe und so wie ich es auch persönlich nutzen würde, eigentlich ja helfen soll, einen Eindruck zu bekommen, wie die Menschen, die wir bezahlen mit unserem Steuergeld, das ist ja schon richtig, also die Abgeordneten und auch gut bezahlen, arbeiten, wie die sich unterhalten, worüber die sprechen, wie die ihren Job machen unter anderem. Das ist ja eigentlich sollte ja ein Grundding der Demokratie sein, eine Option, die ich habe. Jetzt hast du das aber ohne Auftraggeber einfach aus eigenem Antrieb gemacht. Macht dich das auch eigentlich ein bisschen mürrisch, dass das nicht das Parlament von sich aus anbietet? Oder ist das für dich okay, dass das ein zivilgesellschaftliches Projekt ist?
Total. Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, also ich kann das, ich mache das gern. Das ist gar keine Frage, aber es ist halt nicht meine Aufgabe. Ich glaube schon, dass der Landtag etwas größere finanzielle Ressourcen und zeitliche Ressourcen hat als ich. Und das, was ich da gemacht habe, ist ja, wie schon gesagt, das ist ja keine Raketentechnologie, das ist IT-Handwerk. Also Daten strukturieren und in eine Suchmaschine packen und dafür ein Formular bauen, dass man diese Suchmaschine auch gut abfragen kann. Das ist kein Zauberwerk. Und ich erwarte eigentlich, dass das Parlament von sich aus auf die Idee kommt zu sagen, Mensch, Schauen wir mal auf die Reden, die im Plenum gehalten wurden. Ist der Zugang gut? Und wenn man da objektiv auf die Seite des Landtags guckt, die Reden sind schön und das ist toll dargestellt. Also grafisch super toll. Da ist auch das Video zu der Rede alles super. Aber man kann halt nicht suchen. Und das ist der Punkt, wo ich mir denke, Mensch, das müssten doch die Landtage selber auf die Reihe kriegen, sowas zu tun. Genau wie mit dem Lobbyregister. Warum muss ich mich da hinsetzen, ehrenamtlich das machen für den Landtag, während er selber doch auf den Daten sitzt? Er muss es bloß so zur Verfügung stellen, dass man damit gut arbeiten kann. Und das ist ja nicht nur für Bürgerinnen und Bürger sinnvoll, das ist ja auch für euch Journalisten sinnvoller. Bevor man sich da irgendwie durch Berge von PDF-Dateien wühlt oder irgendwie mit Google gucken muss, ob man auf der Seite des Landtags irgendwas findet, sollte doch der Landtag ein eigenes Interesse haben, seine Arbeit transparent zu machen. Das hat ja auch, deswegen habe ich ja auch das Zitat auf die Startseite gepackt, das hat ja Dr. Gunnar Schellenberger, der Landtagspräsident, selber gesagt, dass er ein gläsernes Parlament haben möchte. Und das sehe ich halt nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das eine vergebene Chance ist. Gerade in den Zeiten, jetzt wird es irgendwie ganz, ganz groß, die Nummer, wo das Vertrauen in die Demokratie ja schon bröckelt. Gerade in dem Moment wäre es doch wichtig zu sagen, hier, alle unsere Reden durchsuchbar, das Lobbygerister komplett durchsuchbar, alles, was wir haben, stellen wir euch, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, liebe Journalisten, stellen wir euch zur Verfügung. Macht damit, was ihr wollt. Das ist unsere Aufgabe. So sehe ich das. Ja, ich mache das gern und ich setze mich da gerne hin, aber es ist halt eigentlich nicht mein Job, das zu tun.
Jetzt könnte man sagen, es kommt ja noch dicker. Es wird ja auch auf Bundesebene immer mal wieder, zuletzt auch über das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz gesprochen, beziehungsweise diskutiert, ob man das einschränken sollte. Bisher sorgt das dafür, dass auch Bürger einen Anspruch darauf haben, bestimmte staatliche Informationen einsehen zu können. Hast du bestimmt mitbekommen, ja. Würde so eine Gesetzesreform, also die Idee ist, das deutlich einzuschränken, vor allem für Bürger, man führt das unter dem Stichwort Bürokratieabbau, würde so eine Einschränkung dieses Gesetzes auch dein aktuelles Projekt Redefreiheit Sachsen-Anhalt betreffen? Und wie bewertest du so eine Debatte eigentlich?
Ich denke nicht, dass das meine Arbeit in dem Sinne betreffen würde, weil meine Argumentation, hatte ich ja schon gesagt, das sind öffentliche Informationen, die stehen öffentlich auf der Webseite, die nehme ich mir einfach. Ich bin jetzt mal ganz mutig und lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage, wenn der Landtag damit ein Problem hätte, würde er sich ja bei mir melden. Der Landtag weiß, wer ich bin. Wir hatten da schon vor Jahren immer mal Gespräche. Der Landtag hat dann auch relativ klar gesagt, dass er gar kein Interesse hat, transparenter zu sein, als er muss. Also gesetzlich verpflichtet ist. Auch eine traurige Aussage aus meiner Sicht. Aber wir sind ja an einem Punkt, wo es darum geht, gerade schon gesagt, wir brauchen transparente Informationen, um Bürgerinnen und Bürger zu ermächtigen, gute Entscheidungen zu treffen, gerade bei Wahlen. Und wenn man jetzt den Zugang erschwert, wenn man dafür sorgt, dass bestimmte Informationen gar nicht mehr in die Öffentlichkeit kommen, finde ich das äußerst problematisch. Und zu guter Letzt halte ich dieses Argument Bürokratieabbau für ein vorgeschobenes Argument. Natürlich macht es Arbeit, wenn ein Bürger anfragt zu einem bestimmten Thema und sagt, liebe Verwaltung, bitte sucht mir zu Thema XY alle Informationen raus, die ihr habt. Und die Verwaltung muss dann Dinge tun, Akten wälzen, irgendwelche Sachen kopieren, was weiß ich, und muss das dem Bürger schicken. Klar kostet das Geld, das ist Aufwand, ohne Frage. Aber das ist doch die ureigenste Aufgabe der Verwaltung, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Und diesen Zugang jetzt einzuschränken, halte ich für äußerst schwierig.
Mich als Journalist würde es zum Beispiel nicht betreffen. Das Pressegesetz, was wir haben, erlaubt mir auch teilweise Informationen einzufordern, aber für die Bürger wäre es halt eine große Einschränkung. Ist aber auch die Aufgabe von Medien, eigentlich auch zu leisten, was du mit dem Projekt auch leisten möchtest, nämlich ein realistisches Bild zu vermitteln von dem, wie Politiker arbeiten. Jetzt kann man ja auch sehen, du machst ja das Projekt auch, weil du da offensichtlich einen Bedarf siehst, das so darzustellen. Wie können denn aus deiner Sicht Medien noch mehr dazu beitragen, dass die Leute ein gutes Bild davon bekommen, was die Volksvertreter eigentlich machen?
Naja, ich sag mal so, ich habe den Riesenvorteil, dass ich weder parteipolitisch noch wirtschaftlich an irgendein Medienhaus gebunden bin. Das ist halt der Stefan Weißlanger, der hat die Seite ins Netz gestellt und fertig. Auch wenn da, lustiger Funfact, auch wenn da in einigen Foren da wieder geargwöhnt wurde, wer steht denn da dahinter und ist das irgendeine große NGO, die versucht uns zu beeinflussen? Nee, tatsächlich nicht, das war ich komplett alleine. Habe auch von niemandem Geld dafür bekommen, ich habe das tatsächlich komplett allein gemacht und finanziert. So, das vorausgeschickt. Was Medien tun können? Ich glaube, Medien könnten tatsächlich mehr im Sinne der Transparenz agieren und mehr im Sinne der, wie soll ich sagen, mehr im Sinne dessen, dass man Informationen detaillierter darstellt, also sich Zeit nehmen für Dinge. Ich kenne die Problematik der Aufmerksamkeitsspannen, ich kenne die Problematik der großen Konkurrenz mit unzähligen anderen Medien, die man hat und dass man letztlich natürlich auch irgendwie seinen Verlag, sein Haus, seine Produkte und seine Leute vor allem bezahlen muss. Das ist ja gar keine Frage. Aber irgendwo zwischen diesen ganzen, ich sag mal, Ragebait-Beiträgen und irgendwelchen Klicküberschriften, wo man drauf giert, dass irgendwer drauf klickt, und einer 17-seitigen ausführlichen Beschreibung einer Landtagsdebatte, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Niemand wird sich hinsetzen und eine komplette Debatte zu einem Tagesordnungspunkt im Landtag komplett lesen. Das ist auch komplett nachvollziehbar. Gleichzeitig kann man doch einige Dinge, die im Landtag besprochen werden, raffen, besser darstellen und in so einer kleinen Ecke diese Woche im Landtag kurz darstellen, worüber wurde denn gesprochen, dass man zumindest als Bürgerin und als Bürger die Möglichkeit hat, sich dann weiter zu informieren. Denn tatsächlich, also gerade der Landtag, der tagt einmal im Monat für 2 Tage, da könnte man tatsächlich ein bisschen mehr drauf achten und ein bisschen mehr tun. Und ich weiß, gerade die MZ und die Volksstimme haben ja auch Kollegen, die sehr gute Arbeit im Landtag machen. Aber es kommt halt so, und das ist mein Bauchgefühl, es kommt nicht so an, wie es aus meiner Sicht notwendig wäre, weil andere Themen offensichtlich viel mehr Erfolg haben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also wir bemühen uns natürlich, das abzubilden, was da passiert. Aber wir überlegen auch in der Redaktion natürlich, was wollen die Menschen gerade lesen? Was interessiert sie? Worüber wollen sie mehr wissen? Und es ist möglich, dass das nicht immer das ist, was jetzt gerade im Landtag vielleicht am meisten besprochen wurde. Aber, das ist eine schöne Überleitung, ein Tipp an alle, wer möchte, redefreiheit-sachsen-anhalt.de. Da kann ich mir ja meine eigenen Schwerpunkte setzen, zumindest für die noch laufende Wahlperiode. Wie ist das denn nach dem 6. September? Wirst du das Projekt weiterführen, auch für die nächste Landesregierung? Oder ja, für das nächste Parlament, besser gesagt?
Wir hoffen alle, dass das nächste Parlament weiterhin Landtagsreden veröffentlicht wird. Und wenn diese Reden weiterhin veröffentlicht werden, werde ich das Projekt definitiv auch fortführen. Ich habe tatsächlich auch inzwischen Anfragen aus anderen Ländern bekommen, wo Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, Mensch, coole Sache, können wir das bei uns auch machen? Den werde ich dann auch dieses Portal zur Verfügung stellen. Und dann müssen die Personen dann schauen, wie sie die Informationen von ihren Landtagsseiten runterkriegen, dann in dem Tool in der Webseite einstreuen, und vielleicht können ja dann auch mehrere Landtage bzw. mehrere Länder davon profitieren von der Arbeit. Konkret, ja, ich plane damit weiterzumachen, käme halt ganz drauf an, ob die Reden weiterhin auf der Seite des Landtags veröffentlicht werden. Und was ich halt total schön fände, aber ich glaube, das ist politisch gerade weder relevant noch irgendwie gewünscht, wäre irgendwie so eine Standardisierung. Also, dass man eine Schnittstelle hat, also das Schlagwort Open Data und so weiter, dass man also eine technische Schnittstelle hat, wo man die Daten einfach abrufen kann und dann halt nicht irgendwie so ein bisschen wild rumbasteln muss, wie ich das getan habe. Das wäre mein Wunsch, und mein allergrößter Wunsch, hatte ich ja auch schon gesagt, wäre, dass der Landtag sowas einfach selber macht. Die können das besser, die haben mehr Ressourcen, die könnten da deutlich tollere Dinge tun, um eben die Transparenz zu stärken, wie ich es halt jetzt gerade übernommen habe. Kurze Antwort, ja, ich mache auf jeden Fall weiter, wenn ich weiterhin an die Reden komme.
Das freut mich zu hören. Vielen Dank, Stefan. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einblick, was für ein Projekt du machst, warum du das machst und wie auch jeder das nutzen kann. Ich würde jetzt gerne noch ein Abschlussritual mit dir machen. Wir stellen jedem Gast, jeder Gästin, die wir hier im Podcast haben, dieselben 3 Fragen und würde dich einfach bitten, kurz und persönlich zu antworten. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr schön. Was sind für dich die entscheidenden Themen in der knappen Zeit bis zur Landtagswahl?
Die entscheidenden Themen: Klimawandel, Alterung der Gesellschaft und wie kann man Leute unterstützen, die dieses doch schöne Bundesland irgendwie zu einem schönen, bunten, tollen Land machen.
Ist das für dich eine Schicksalswahl?
Ja, schon.
Und wo steht nach deiner Einschätzung Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Ich hoffe, deutlich besser da, als wir das gerade alle so ein bisschen befürchten. Und ich hoffe auch sehr, als zweiten Satz dazu, ich hoffe auch sehr, dass Sachsen-Anhalt auch dann überregional immer noch relevant ist und nicht nach der Wahl wieder alle kurz im Land vorbeischauen und gucken, warum haben alle die AfD gewählt und wieder verschwinden, sondern dass Sachsen-Anhalt weiterhin relevant bleibt und eben nicht nur aus politischen Gründen, sondern eben, weil es eigentlich ein ganz tolles Bundesland ist.
Da würde ich mich anschließen. Stefan, hab ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du dein Projekt hier vorgestellt hast. Wie gesagt, wen es interessiert, der kann gerne in den Shownotes mal vorbeischauen. Wir werden das verlinken. Ja, und ich hoffe, du führst das weiter, und ich werde das vielleicht auch für meine Recherchen mal nutzen, jetzt wo ich mich schon mal damit beschäftigt habe. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, und euch da draußen ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Das war sie, diese Folge von 2,1 Millionen. Wir sind der Politik-Podcast für Sachsen-Anhalt von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast gefallen hat, dann schickt sie gerne an eine Freundin oder einen Freund, dem die Landespolitik hier ebenso am Herzen liegt wie uns, oder schreibt uns zum Beispiel an podcast@volksstimme.de oder kommentiert gerne auf Spotify oder im anderen Podcast-Player unter den Folgen. Wir lesen das alles und freuen uns immer über Feedback. Ja, dann würde ich sagen, Stefan, vielen Dank und mach's gut. Euch da draußen auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das Team hinter dem Podcast Das sind die vier Hosts Elisa Schulz, Jan Schumann, Lena Bellon und ich, Max Hunger. Redaktion Frank Rogulis. Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki, Gregor Rittelmeier. Grafik Tobias Büttner.